Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Ja, und federführend bei diesem Buchzeichen da ist der Christian Schmid am Mikrofon, Joël Behler. Der Roman «Jakob beschließt zu lieben» ist eine gewaltige, grosse Lebens- und eine Familiengeschichte. Sie spielt zum grossen Teil im Banat, in Rumänien, und zwar vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Banat, das ist eine Region am Südostrand von der grossen ungarischen Tiefebene. Geschrieben hat der Roman der Catalin Dorian Florescu. Er ist 1967 zu Rumänien auf die Welt gekommen, lebt heute als freier Schriftsteller zu Zürich mit Schweizer Bürgerrecht. Der Catalin Dorian Florescu redet mit dem Christian Schmid über sein Buch, ein Roman, der mit einem Sturm anfängt. Und Töne tut das so.
In jedem Sturm steckt ein Teufel. In einem sommerlich flüchtigen, wie auch in einem, der sich tagelang schwer aufs Land legt. Er versteckt sich vor Gott. Je ängstlicher er wird, desto kräftiger wirbelt er die Luft und die Erde auf. Doch auch das nützt ihm wenig. Wenn dann der Sturm draußen auf den Feldern jault, wissen die Menschen, dass Gott den Teufel gefunden hat. Hat er Glück, so kann er fliehen. Er tritt aus dem Orkan heraus, der Wind legt sich und die Wolken lösen sich auf, als ob es sie nie gegeben hätte. Aber es ist zu früh zum Aufatmen, zu dringend braucht der Gehetzte neue Tarnung. Er wird sie im Fell einer Katze oder in der dichten Krone einer Buche suchen. Wer sich an solchen Tagen aus dem Haus traut, rafft die Kleider fester um den Körper, damit der Teufel sich nicht einschleicht. Im Juli 1924 kam mein Vater aus solch einem Gewitter heraus und er widersprach jenen nie, die meinten, er habe mit dem Teufel paktiert. Nicht als er Mutter heiratete, nicht als sie mich bekamen und auch nicht, als er alles wieder verlor.
Catalin Dorian Florescu, der Jakob, der da aus dem Sturm ins Dorf Triebswetter kommt, das Dorf von Banatenschwaben, das ist ein Feuerteufel. Das kann man doch sagen, oder?
Ja, das kann man sagen, aber nur begrenzt, das ist er. Er kommt aus dem Sturm raus wie ein Teufel. Es gibt in Rumänien so den Aberglaube, dass der Teufel sich im Sturm versteckt vor den Augen Gottes. Jakob mit K, das ist noch ein Unterschied zu seinem Sohn Jakob mit C, das macht sehr viel aus, ein Buchstabe. Er kommt beim schlimmsten Wetter ins Dorf, um Elsa Aubertin zu heiraten. Er hat in einer Zeitung gelesen, dass sie reich ist, sie ist aus Amerika reich zurückgekommen. Wie viele Leute in Europa sind auch Rumänen am Anfang vom letzten Jahrhundert auf Amerika emigriert, um die Existenz zu sichern, ja? Er ist also nicht nur ein Hitzkopf, sondern auch sehr determiniert. Er hat einen Machtwille, er will seine Existenz mit dem Geld von Elsa auch sichern. Er will Boden, er will Land und einen Hof haben. Die ewige Geschichte seit Jahrhunderten. Ja, darum ist es gegangen. Das beschreibe ich im ersten Kapitel. Wie er da kommt, wie er alle beeindruckt, wie er auch Elsa beeindruckt und wie Elsa sich ihm hingibt, weil sie schon eine alte Jungfer ist und sich einen Mann will sichern. Dann im zweiten Kapitel gehe ich zurück zu den Anfängen von der Familie Aubertin. Und die Anfänge sind in Lothringen. Und ich beschreibe, wie Kaspar noch im 30-jährigen Krieg über die Vogesen zieht, um den Hof von seinen Eltern wieder in Besitz zu nehmen. Er kommt in Lothringen an, auf dem Hof, und findet den Hof besetzt von einer Familie. Und auch er, wie alle Männer in meinem Buch, ist bereit, sein eigenes Glück auf dem Unglück von anderen Leuten zu begründen. Das ist so das Zweite. Und im dritten Kapitel, da kommt endlich der Ich-Erzähler, der Jakob mit C. Er erzählt ja die Geschichte. Wir befinden uns im Jahr 1945. Im Januar 1945 kommt die Rote Armee unterwegs auf Berlin. Und sie kommt auch durch den Banat, durchs Dorf Triebswetter. Und sie nimmt alle Männer und Frauen zwischen 18 und 45 fest und schickt sie auf Sibirien. Jakob mit C kann sich aber scheinbar retten, im ersten Moment noch. Er flüchtet auf einen Friedhof, hat ein Versteck, wo er auch flüchtet, wenn sein Vater wütig ist, eben der Feuerteufel. Und er rollt so seine Geschichte von seiner Geburt an 1926 mit dem Leben auf dem Dorf, mit seiner ersten Liebe, die Katica, die Serbin, mit Ramina, die Zigeunerin, die Matrone, Ramina natürlich, wo wiederum deportiert wird 1942. Die Rumänen haben auch die Zigeuner deportiert in die Ukraine. Also er rollt so sein ganzes junges Leben auf bis zum Schluss von dem Kapitel, wo er im russischen Deportationszug steckt.
Im vierten Kapitel schwenkt die Handlung zuerst wieder zurück ins 18. Jahrhundert zum Bauer und Zigeunerjäger Frédéric Aubertin auf Lothringen. Der Frédéric reist mit anderen Lothringer über Ulm, Regensburg und Wien in Banat. Eine gefährliche Reise, wo viele Leute umkommen. Und dort wird er zum Stammvater der Aubertin. Die Geschichte schwenkt dann wieder zum Jakob. Er ist ja, wie dir gesagt, im russischen Deportationszug. Durch ein Loch im Boden vom Wagen kann der Jakob ab. Sein Freund Petru kommt bei dieser Flucht um. Im verschneiten Niemandsland erfriert auch der Jakob fast. Ein Bob rettet ihn und bei diesem Bob lebt er eine Zeit lang, grabt auf einem Berg Knochen von Kriegstoten aus allen Zeiten aus, die dann beerdigt werden. Dann muss er dort wieder fort, weil er einem früheren Mann von der Zigeunerin Ramina, von dieser Matrone, wie er gesagt, begegnet. Der erzählt dem Jakob, dass der Sarello, der Sohn von der Ramina, sein Halbbruder ist. Der Jakob geht zuerst auf Temeschwar, arbeitet dort eine Zeit lang als Lastes auf einem Kriegsveteran, der keine Beine mehr hat, und geht zurück auf Triebswetter. Dort sind die Russen dran, die Schwaben gehen mehr in die Enge zu treiben und das Land zu kollektivieren. Am Schluss werden beide, der Vater und der Sohn Aubertin, der Jakob mit K und der Jakob mit C, von den rumänischen Kommunisten deportiert, mit vielen anderen deutschen und ungarischsprachigen Nicht-Rumänen und rumänischen sogenannten Volksfinden. Und zmitz im Niemandsland werden sie in einem Feld abgestellt.
Ein ganzes Feld voller Rechtecke, es mussten um die 100 sein und alle waren sie nummeriert. An der Ecke eines jeden Rechtecks war ein Pfahl in den Boden gerammt worden und darin steckte ein Zettel mit einer Nummer. In jedem Rechteck lagen eine Glasscheibe und eine Holzplatte. Die Partei, sagte der Sergeant, hat jeder Familie ein Stück Land zugewiesen, dazu eine Glasscheibe für ein Fenster und eine Holzplatte für die Tür. Ich würde euch raten, bald mit dem Häuserbau zu beginnen. Ich meine es gut mit euch. Hier ist der Herbst sehr stürmisch und es regnet ohne Ende. Wenn ihr kein Haus baut, sondern euch nur in der Erde eingrabt, werdet ihr darin ersaufen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Der Winter ist noch härter. Das Einzige, was hier aus Sibirien kommt, sind die Winde. Bald wird es so viel schneien, dass ihr nicht mehr aus den Häusern raus könnt.
Das Buch Catalin Dorian Florescu endet mit einem Gelächter und mit dem Satz «Ich baue ein Haus am Ende der Welt». Das ist kein Schluss. Das ist ein Anfang.
Das freut mich sehr, dass Sie das so sehen, denn es ist tatsächlich für mich ein optimistischer Anfang, genauso wie es ein optimistisches Buch ist. Auch wenn Dramatisches passiert, vom 30-jährigen Krieg bis zum Zweiten Weltkrieg und Deportationen und die Vater-Sohn-Geschichte, die ganz eine wichtige Rolle spielt. Aber es ist optimistisch. Der Jakob mit C, der Sohn, bricht in Lachen aus und er verhöhnt ein Stück weit das schwere Schicksal, das er hat. Er ist jetzt am Ende vom Buch 25 und hat so viel überlebt, dass er sich von dem nicht mehr brechen lassen. Er weiß, das überlebe ich auch. Und er ist jetzt auf eine Art und Weise Vater von seinem eigenen Vater. In der Jugend ist er schwach gewesen, wegen dem hat ihn der Vater verstoßen und der Russe ausgeliefert. Jetzt ist er stark. Der Vater ist verschrumpelt neben ihm, ist machtlos. Ihm haben die Kommunisten alles genommen und er ist abhängig von dem Sohn. Und der Sohn sagt, in dem Moment, wo andere würden aufgehen, ich baue uns ein Haus. Und er ist wieder Zivilisationsstifter. Und wieder fängt die Geschichte von neuem an. Und das Gelächter kommt daher, dass Ramina, die Matrone, die Zigeunerin, dem jungen Bub, der traurig ist, weil der Vater ihn ja ablehnt, eine ganz andere Geschichte erzählt im dritten Kapitel über seine Geburt. Ganz fantastische. Und Ramina ist eine Geschichtenverzählerin. Sie schmückt das aus. Und so rettet sie den Bub irgendwie. Sie rettet die Existenz von dem Bub, seine Fantasie. Sein Wesen. Und er ist ja jemand gut. Er ist der Einzige, der sich unterscheidet von allen anderen Männern, dass er menschlich bleibt und liebevoll. Und Ramina erzählt ihm, dass er, wo er rausgekommen ist, aus dem Bauch von der Mutter nicht geweint hat, sondern gelacht hat. Und er hat schallend gelacht, wo er den Vater gesehen hat. Die Kraft von dem Lachen kommt am Schluss eben nochmal vor.
In dieser Geschichte, die er im Roman «Jakob beschließt zu lieben» erzählt, spannt er einen Bogen vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Die erzählt von Krieg, wo die Menschen treibt und vertreibt, von Auswandern, von Deportation und ethnischer Säuberung. Also die Menschen werden ständig zusammengeschöpft. Ist das Bild von Menschen, die an einem Ort daheim sind, die auf dem Boden arbeiten, wo ihre Toten seit langer Zeit drunter liegen. Ist das ein Sonderfall?
Lange Zeit war es ja kein Sonderfall. Über Jahrhunderte konnte ein Mensch darauf zählen, dass er dort, wo er geboren wird, auch stirbt. Es war Verbundenheit mit der Erde, mit dem Dorf, mit der Gemeinschaft, mit der Familie. Das hat sich natürlich grundsätzlich verändert. Heute, in den Zeiten, die wir erleben, kann man überhaupt nicht mehr sicher sein über seine eigene Existenz und wie man die nächsten Jahre überhaupt und wo man lebt, vor allem auch. Also, dass man unter seinen Toten begraben wird, darauf können wir nicht mehr zählen heutzutage. Das macht ja die Globalisierung aus. Das ist heute etwas anderes. Ich beschreibe eine Zeit, die im 17. Jahrhundert anfängt und in der Mitte vom letzten Jahrhundert endet. Und ich beschreibe, wie Zivilisation auf Gewalt gründet. Ich meine, Gründe, dass man weg kann, sind ja viel. Durch Migrationsströme nach Osten, in den Westen. In meinem Fall sind Lothringer, Elsässer, Deutsche, Luxemburger, Belgier, die in Bewegung geraten. Wieso geraten sie in Bewegung? Wegen dem Krieg, wegen der Pest, wegen dem Hunger, wegen zu hohen Steuern, weil der Boden nicht das hergibt, was sie brauchen, um ernährt zu werden. Und dann zieht sie in Osten, als sie von der habsburgischen Monarchie geholt werden. Das ist ein Grund, wieso alles in Bewegung kann geraten und wieso man nicht auf dem Boden stirbt, wo man geboren worden ist. Am Ende vom Buch aber, wo das ganze Dorf sich zurückdeportiert, sozusagen auf Lothringen. Und ich muss betonen, das Dorf Triebswetter existiert und sehr viel von dem, was ich erzähle, hat tatsächlich auch stattgefunden. Am Schluss holt das ganze Dorf die Toten aus dem Boden und deportiert sich zusammen mit den Toten zurück auf Lothringen. Aber Fiktion und Realität, wie immer in meinen Büchern, vermischt sich immer. Und ich hoffe, es vermischt sich auf eine schöne Art und Weise. Also, es ist immer weniger ein Fall, dass wir darauf zählen können, dass wir eine Sicherheit über unser Leben haben, dass wir eine Sicherheit darüber haben, wo wir leben und wie lange wir dort leben, wo wir gerade sind. Das System, das wir heute haben, entwurzelt uns auch fortdauernd auf vielfältige Art und Weise, ja. Natürlich gibt es auch Gegenbewegungen, gerade auch in der Schweiz wissen wir, am liebsten würden ja bestimmte politische Kräfte Mauer rund um Schweiz bauen und die Illusion von der Sicherheit ja nähren. Das ist ja politisches Kapital für die Kräfte in dem Land. Aber so einfach ist es nicht mehr. So entsteht auch Zivilisation durch Vermischung von Kulturen, durch Abenteurer, durch Reisende, durch Entdecker, durch Menschen, die sich nicht zufrieden geben mit dem, was sie haben. Und ein besseres, würdigeres Leben suchen.
Der Jakob, Catalin Dorian Florescu, der beschreibt den Moment, wo er von den Russen deportiert wird, so.
Ich war zum ersten Mal in meinem Leben vor allem mit meiner Zukunft beschäftigt, die mir alles andere als angenehm erschien. Denn erst durch jene Ereignisse, die mich aus der Kindheit in etwas anderes katapultierten, das mir noch unbekannt war, hatte ich eine konkrete Zukunft erhalten. Eine sehr ungewisse, aber eine, die mich gänzlich erfasst hatte und wie der Strom die Böschung, die er umspült hat, wegtrug.
Wie stark redet der Catalin Dorian Florescu aus dem Jakob? Die seid ja auch als Kind mit 9 zuerst mal mit dem Vater von Rumänien weg für 8 Monate bis auf Amerika wegen einer Operation und dann mit 15 mit der Familie ganz fort und schliesslich in die Schweiz. Habt ihr erst mit dem Fortgehen eine Zukunft bekommen?
Das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen für mich. Das würde ja bedeuten, dass das ganze Land keine Zukunft hat. Natürlich hat ja das Land Zukunft und Rumänien hat eine reiche Kultur, die man zu wenig kennt, die aber kommt, mehr und mehr kommt. Sie wird bekannter, rumänische Schriftsteller werden übersetzt und rumänische Regisseure kriegen Preise. Das Land lebt und lebt. Ich reise ja nicht umsonst auf Rumänien und hole mir meine Geschichten von dort. Also ich hätte in Rumänien ganz bestimmte Zukunft. Und meine Altersgenossen, wo jetzt inzwischen auch Freunde, sehr viele Freunde, die ich in Rumänien habe, die leben dort, die arbeiten natürlich unter erschwerten Bedingungen, gerade jetzt in der Wirtschaftskrise. Das hat ja in Rumänien die Fortschritt fast zunichte gemacht, wo es vorher geht. Es hat mir aber, die Migration hat mir Chancen natürlich gegeben und eine ganz bestimmte Zukunft. Ich wäre natürlich nicht das, was ich geworden bin. Ich könnte vom Schreiben nicht leben und das tue ich. Ich hätte auch meine Thematik natürlich nicht. Ich hätte vermutlich eine andere, aber die Thematik von einen Platz auf der Welt suchen, das Glück suchen auf der Welt und die ganze Odyssee, die ich beschreibe in meinem Roman, das hätte ich nicht. Es hätte mich auch als Intellektueller so nicht gegeben. Ich habe mich geformt, mein ganzer Wissens- und Lebenshorizont hat sich da entwickelt. Ich bin ja Psycholog, Psychotherapeut, Gestalttherapeut. Die ganze Erweiterung von meiner Gedankenwelt, von meiner Fantasie, hat sie in dieser Form nicht gegeben. Ich wäre kurz nach dem Sturz vom Kommunismus sehr mit dem Überleben, mit der Absicherung von meiner Existenz beschäftigt gewesen und wäre nicht das geworden, was ich bin. Das ist ganz klar so und dafür bin ich auch dankbar. Dafür ist die Emigration auch ein Geschenk gewesen. Bei allem Verlust, wo sie auch bedeutet natürlich, bei aller Melancholie, wo dann auftritt ins Leben, bei den Reis, wo sich dann zeigen und vielleicht erst nach Jahrzehnten zeigen, wie es sie auch bei mir zeigt. Aber ich sage immer, ich habe zwei Heimaten und wenn ich genug kann von der einen, dann reise ich in die andere und dann komme ich wieder zurück.
Zwei Heimaten, ihr habt es gesagt. Was bedeutet das für euch Heimat? Was bedeutet für die Verschickten und Vertriebenen in eurem Roman Heimat?
Also für die im Roman bedeutet es in erster Linie ein Stück Boden zu haben, wo sie können ihre Tiere halten und etwas abbauen und kein Hunger. In erster Linie kein Hunger und Würde in Form von Besitz. Für mich ist es nicht so. Ich habe leichten Besitz. Ich wohne auch da in der Schweiz noch in einer WG, trotz meiner 43 Jahre. Also ich klebe nicht am Besitz. Ich bin an beiden Orten in der Schweiz und in Rumänien in einer Form von Heimat und wiederum auch nicht. Es fehlt immer ein Stück. In Rumänien fehlen die letzten 30 Jahre, wo mich als denkender und kritisch denkender Mensch, als erwachsener Mensch auch geformt haben. Und in der Schweiz fehlt die Kindheit, die Magie der Kindheit, die ersten 15 Jahre. Und insofern bin ich nirgends wirklich die Heime. Ja? Heimat wäre ein Ort, wo ich zur Ruhe könnte kommen. Auch sprachlich. Im Rumänischen ruhe ich eher. Von dem her ist vielleicht Rumänien eher Heimat. Aber von der geistigen Öffnung bin ich in der Schweiz die Heime. Und jetzt können Sie wählen und ich auch mit, was ist genau Heimat für Katalin Dorian Florescu. Ich weiß es bis heute nicht. Aber als Ersatz für das Nichtwissen schreibe ich ein Bücher.
Migration ist in euren Büchern ein zentrales Thema. Wir haben schon darüber geredet, oder ihr habt es gesagt. Im letzten Roman, Zaira, habt ihr ein Emigrantenschicksal geschildert. Ist für euch die wichtigste Lebensweise der Zukunft migrieren? Oder ist es, wenn man über die Geschichte der Menschheit schaut, über die ganze Geschichte, ist das Migrieren gäng wichtiger gewesen als sesshaft sein?
Das kann man nicht sagen. Ich nehme an, zu bestimmten Zeiten sind Migrationsströme stärker gewesen, aus bestimmten Gründen, wie gesagt, Krieg, Hunger und so weiter und so fort. Und in anderen ist es sich niederlassen wichtig gewesen, Zivilisation gründen, Sesshaftigkeit, Nationalstaat und so weiter, bis zu dem, was wir heute... Das muss ich ein bisschen in Gleichgewicht halten. So wie ich es beschreibe in dem Buch, gründet Zivilisation ein Stück weit auf Gewalt. Das ist eine dünne Schicht oben, wo immer bedroht ist davon, dass sie wieder zerbröckelt und runter kommt die Gewalt führen. Alle Figuren im Roman können nicht darauf zählen, dass es lang gut geht mit ihnen. Dass sie in Sicherheit sind. Und sie sind immer bemüht, die Sicherheit wiederherzustellen. Und wir dürften uns auch nicht in Sicherheit wiegen. Das ist mir sehr wichtig. Wir müssen immer wieder daran arbeiten, dass Demokratie und dass ein Rechtsstaat von Bestand ist. Wir müssen immer daran arbeiten, dass wir verantwortliche Subjekte sind von dem Staat, wo wir sind. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen, dass jetzt Zivilisation die Oberhand hat. Sie hat nur die Oberhand, wenn die Subjekte, das heisst wir, daran arbeiten, dass es so bleibt. Ja? Und leider gibt es ja auch bei uns sehr wenige politische Partizipation. Wir sehen es bei den Wahlen. Es gibt einseitige politische Tendenzen, eher gegen rechts, was mir sehr viel zu denken gibt. Von dem her wäre ich vorsichtig mit so einer Form von Schläfrigkeit, wo wir sagen, wir haben es jetzt erfunden, wir haben es patentiert und das bleibt in allen Ewigkeit. Wir sind alle wirklich berufen, daran zu arbeiten, dass es auch so bleibt. Ja. In meinem Buch zeige ich, wie wenig es braucht, dass es wieder kippt. Aber aus Gewalt kann es wieder in Zivilisation kippen. Der letzte Satz von dem Buch ist eigentlich ein zivilisatorischer Satz. Es ist jemand, der etwas gründen will, ein eigenes Haus. Und damit gründet er wieder Zivilisation.
Gewitter spielen im Roman Jakob beschließt zu lieben eine grosse Rolle, wo der Jakob auf die Welt kommt, hockt seine Mutter in einem Mistwagen, der im Karacho in einem schweren Gewitterregen heimfährt. Der Grossvater, der die Ross führt, verlangt in der Zigeunersiedlung nach der Zigeunerin Ramina, weil die Wehen von seiner Tochter eingesetzt.
Es dauerte nicht lange, bis Ramina zwischen den armseligen Hütten auftauchte, begleitet von dem Mann, der einen Eimer Wasser schleppte. Über dem Arm trug sie einige Tücher. Ihnen folgte eine Schar von Neugierigen, die sehen wollten, wie auf dem Misthaufen ein neues Leben geboren wurde. Bärtige, schwarz gekleidete Männer mit billigen Zigaretten im Mundwinkel, Frauen mit bunten Röcken, an denen sich ein Kind festhielt. Um den Wagen hatten sich bereits einige verspätete Bauern und übernächtigte Jäger versammelt. Als Ramina in den Karren schaute, konnte auch sie sich ein »Heilige Mutter Gottes« nicht verkneifen. »Das Kind ist schon unterwegs?« Sie stieg in den Karren. 10 Minuten später kam ich unter den aufmerksamen, verwunderten Blicken einer schrillen Menschenmenge auf die Welt. Ramina verlangte ein Messer von einem der Zigeuner, wusch es im Eimer und durchschnitt damit die Nabelschnur. Der Zigeuner wollte die Nabelschnur haben, um seinen Hund zu füttern.
Das ist die eine Geschichte von der Geburt von Jakob. Es gibt eben noch eine andere, wie ihr habt gesagt, ganz am Anfang. Und der Jakob hat auch 2 Mütter, seine liebliche Telsa Aubertin und Zigeunerin Ramina. Warum die Doppelung?
Es gibt in dem Roman natürlich dämonische Figuren wie Jakob der Vater mit K und die männlichen Vorfahren von der ganzen Familie, Frederik und Kaspar. Aber es gibt Helfer. Es gibt wie in einem Märchen auch Figuren, die dem Held zur Seite stehen beim Bestehen der Probe. Und Ramina ist so eine. Sie ist ja eine ganz dicke Matrone, eine Zigeunerin, die auf ihrem Zigeunerhügel außerhalb vom Dorf ausharrt, seitdem der Bully Basha, ihr Mann, sie verlassen hat. Und sie deutet dem Jungen das Leben. Der Junge bringt immer Essen einmal in der Woche, schleppt er einen Sack mit auf dem Hügel, er ist sehr schmächtig und krank und kann den Sack nur schleppen, weil Ramina ja quasi die Geburtshelferin war. Und Ramina ist auch bemüht um den Jungen und sieht, wie er leidet, weil der Vater ihn ausschließt. Sie rettet ihn sozusagen, sie rettet ihn psychologisch. Sie gibt ihm eine positive Deutung von seiner Geburt und damit auch von seinem Leben. Ramina ist nur die eine. Es gibt sehr viele Verbündete. Es gibt Katiza, das serbische Mädchen, dem es egal ist, ob Jakob jetzt schmächtig ist und kränklich oder nicht. Es gibt der Pope. Der Pope, der den Jakob gesund pflegt, als er aus dem russischen Deportationszug rausspringt. Und er lebt bei dem Pope 5 Jahre und trägt Knochen. Übrigens, das gibt's im Banat. Es gibt einen Berg, wo voller menschlicher Knochen ist. Und jeden Tag, bei Regen sowieso, da spült der Regen so die menschlichen Knochen raus. Und ein Pope lebt dort und er hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Knochen rauszuziehen aus dem Berg. Also der Berg gebärt Knochen sozusagen. Und er begräbt wieder die Knochen nach christlichem Zeremoniell. Und er wird stark dadurch, dass er Knochen trägt. Wegen dem kann er auch zurück zu seinem Vater und einfordern, was ihm zusteht. Es gibt also so Figuren und Ramina ist eine von diesen helfenden Figuren in dem Buch.
Die Geburtsszene im Mistwagen ist deftig. Die schildert überhaupt die archaische Bauernwelt der Banaterschwaben am Anfang des letzten Jahrhunderts mit viel Vergnügen, wie mir scheint. Auch im letzten Roman Zaira spielt ja die Welt schon eine Rolle. Woher kennt ihr die?
Die Welt kenne ich nicht. Ich bin ein urbaner Mensch. Ich habe in Rumänien in Timișoara gelebt, in einer grossen rumänischen Stadt. Ich lebe in Zürich. Aber offenbar gibt's wegen dem eine Faszination fürs Land und für die Ursprünglichkeit, wofür ja das Land auch steht. Die Ursprünglichkeit, die Unverfälschtheit, das Sinnliche. Es schmeckt, es hat Farbe und Wälder und Tier. Das alles hat mich immer fasziniert. Das Zweite ist, man muss es auch nicht kennen. Das erste Instrument vom Schriftsteller, wie auch vom Leser übrigens auch, ist Empathie. Einfühlungsvermögen. Das Zweite ist eine Fähigkeit zu recherchieren. Mutig und neugierig. Das sind alles Persönlichkeitsmerkmale. Wegen dem sage ich, Schreiben fängt lang vor dem ersten Satz an. Mit Recherche, mit Pflege von meiner Person, mit Neugierde und Mut in der Welt gehen und schauen, was da draussen ist. Und fragen und sich erfragen durch die Geschichten der Menschen. Und wirklich Augen, Ohren, Mund und Nase brauchen als Instrument der Sinnlichkeit, ja, um die Realität wahrnehmen. Das heisst, Schreiben fängt mit eigener Person an. Wenn man an einem Kunstwerk schafft, schafft man an sich selbst. Und das pflege ich. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob ich es kenne oder nicht. Ich habe für Jakob beschließt zu lieben 10 Monate lang recherchiert, ohne einen einzigen Satz zu schreiben. Ich bin ganz Elsass-Lothringen durchgefahren. Ich bin durch die Vogesen gefahren. Ich bin im Banat auf Rumänien, auf Triebswetter gegangen. Ich habe viel gelesen. Und natürlich die Faszination fürs Archaische, wo ich selber so nicht kenne.
Katalin Dorian Florescu, euer Roman spielt in einer Härtenwelt, einer Welt, die voll Gewalt ist. Warum heisst er Jakob beschließt zu lieben?
Nun ja, weil er angesichts von so viel Misere und Tragödie von seinem jungen Leben, wo er schon so viel erlebt hat, tatsächlich sich nur noch als bewussten Akt kann entscheiden zu lieben. Und es ist eine Liebe gegenüber seinem Vater. Er hat ja viel Gründe gehabt, um ihn zu hassen. Und ein Buchhändler aus Deutschland, ein befreundeter Buchhändler, hat mir gesagt, nachdem er das Buch gelesen hat, ich hätte genau zwei Gründe gehabt in dem Buch, um meinen Vater umzubringen, wenn er mir das angetan hätte, was Jakob erlebt hat. Und er ist aber ein Revoluzer, ein alter 68er, ja. Und ich habe gesagt, du hast dich selber in meinem Buch gelesen. Das ist toll. Das Buch hat mit dir einen Dialog angefangen. Du hast selber deine Geschichte an dir gesehen. Mein Jakob darf nicht das wiederholen, was all seine männlichen Vorfahren in der Familie gemacht haben. Sonst hat das Buch gar keinen Sinn gehabt. Um nochmals zu beschreiben, eine Geschichte von Gewalt und von Ungerechtigkeit und nochmals einen dämonischen Charakter zu beschreiben, dafür hätte ich nicht müssen das Buch schreiben. Der Jakob mit C ist für mich eine Figur, die anders muss handeln. Er bewahrt Menschlichkeit und Liebesfähigkeit, obwohl ihm ja sehr viel Unrecht zustößt. Und deshalb auch der Titel «Jakob beschließt zu lieben» als bewusster Akt. Im Übrigen glaube ich, auch wir in unserem Leben stehen immer wieder vor der Entscheidung, uns bewusst zu werden über unsere Liebesfähigkeit und uns bewusst zu werden, dass wir uns entscheiden können, liebesfähig zu werden und menschlich zu handeln und zu sein. Und insofern sind wir alle Jakob. Das Leben von uns allen ist dramatisch in bestimmten Momenten und es geht darum, sich nicht zu entwürdigen, noch mehr als es sowieso ist. Mensch zu bleiben. Und von dem her ist mein Roman auch nicht ein historischer Roman, sondern er wirkt fortwährend in der Gegenwart. Wir sind alle Ausgesetzte. Bei der Geburt schon Ausgesetzte.
Also die Fehler nicht wiederholen, Gewalt durchbrechen und einfach Mensch bleiben. Meint der rumänisch-schweizerische Autor, der Catalin Dorian Florescu. Er hat eine grosse Familiengeschichte verfasst. Jakob beschließt zu lieben. Mit dem Gerät hat der Christian Schmid. «Jakob beschließt zu lieben» ist im CH Beck Verlag rausgekommen. In der Schweiz liest der Catalin Dorian Florescu am 19. April im Literaturhaus Basel und am 20. April im Orel Füssli am Bellevue Zürich.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Der Blick auf nächste Woche, respektive nächsten Freitag, denn im Buchzeichen redet Lucia Städtler mit dem Arno Geiger über sein preisgekröntes Alzheimer-Buch «Der alte König». Das also in einer Woche hier auf dieser Seite.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.